Ja, endlich wieder zocken. War schon lange nicht mehr gezockt. Und Chips auch dabei. Oh Gott. Ah, Fernseher. Ken? Nehme ich Ken, oder? Ja, Ken.
Round one, fight!
Ja. Ach, Ryu, halt dein Maul jetzt!
Hallo,
ja! Fick dich, komm! Jetzt! Was? Wer ruft mir jetzt an? Was denn? Hallo?
Hi, Chris!
Hi, Sven, was ist los? Was gibt's?
Ja, wie, was gibt's? Wir waren doch verabredet.
Wie verabredet?
Naja, zur Podcast-Aufnahme halt.
Wie, Podcast? Heute? Nee.
Ja doch.
Was? Nee, ich hab nix.
Wie, du hast nix? Also, gar nix?
Nee, gar nix, nix.
Also, kein altes Spiel, kein alten Film, nix, was wir abstauben könnten jetzt?
Nee, ich zock grad Street Fighter, aber das haben wir schon.
Ist ja doof.
Ja.
Also, hast jetzt auch keine andere Lösung?
Nee, Mann, hä, das...
Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaub, ich hätte da eine Idee, was wir da machen könnten.
We're doing it strong style, baby!
Kampai Tomodachi und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 0 des Strong Style Stammtisch. Mein Name ist Sven, manche Leute kennen mich als Pumper der Herzen, andere wiederum als amtierenden, zweifachen König der Nerds. Aber heute bin ich vor allen Dingen der Host dieses sympathischen kleinen Podcast-Projekts. Und das mache ich natürlich nicht alleine, an meiner Seite ist mein kongenialer Co-Host, mein Partner in Crime seit vielen Jahren, der Mann, der gerne Mikrofone spricht, der Chris. Hi Chris.
Moin Sven und Yoroshiku Yonegashimasu.
Chris.
Sven.
Da sind wir wieder.
Es ist tatsächlich passiert.
Ja, hell froze over, ne? Ist so schön.
Tja.
Wir sprechen über New Japan, wir beide.
Ja, weil ich habe leider nichts vorbereitet.
Tja, dann... Dann quatschen wir einfach über Catchen, über japanisches Catchen. Ja, und das machen wir beide ja nicht zum ersten Mal miteinander. Ja, das haben wir ja in der Vergangenheit ja schon in anderen Bereichen gemacht. Kommen wir ja später auch noch gleich dazu. Aber jetzt läuft das Ganze hier unter einem neuen Banner, unter unserem Banner als Strong Style Stammtisch. Und das machen wir beide, ich der Sven, du der Chris. Und ich bin mir sicher, dass etliche von den Leuten, die uns jetzt zuhören, uns schon kennen. Aber für den Fall, dass tatsächlich noch irgendwie Leute dazukommen sollten, uns vielleicht neu entdecken, haben wir beide uns gedacht, wenn wir dieses Projekt hier auf die Beine stellen, dann machen wir mal so eine Ausgabe 0 vorneweg, sozusagen als Referenz, auf die auch immer wieder verwiesen werden kann, dass die Leute uns kennenlernen können, vielleicht neu kennenlernen können, ihr Wissen über uns auffrischen können. Wer sind wir? Was ist dieses Projekt? Was erwartet euch da draußen? Das alles und viel mehr in den nächsten 30 Stunden von uns beiden hier.
Ja, hoffentlich nicht 30 Stunden. Ja. Es geht ja auch immer ein bisschen darum, wir werden ja wieder das aktuelle Produkt ein bisschen reviewen, ne? dass man das einordnen kann. Ne? Also zur Analogie, beim Adverse, da schauen wir uns ja auch Filme und so weiter an. Und da hat man nach 70 Episoden irgendwann schon gemerkt, was für Geschmäcker wir haben. Und hier wollen wir einfach euch so einen Startpunkt geben, falls ihr uns vorher nicht im Wrestling Talk Radio gehört habt, haben wir auch schon mal über New Japan gesprochen. Und ja, dann kann man da vielleicht ein bisschen die Meinungen, die wir da haben, besser einordnen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, den wir da haben.
Ganz genau. Ja, und wie gesagt, am besten stellen wir uns einfach mal vor, wenn du einverstanden bist, bin ich einfach mal ganz frech und laber einfach mal los. Ja. Ich bin der Sven. Ich bin, wenn ihr das jetzt hört, coole 44 Jahre alt geworden. Ich bin beruflich als technischer Redakteur unterwegs, schau Wrestling, seit ich roundabout 11, 12 Jahre alt bin, ja, also lange, sehr lange, ja, und grundsätzlich bin ich ein alter Retro-Nerd, ja, also deswegen kennt man uns beide auch aus dem Appverse, wo wir unseren Nerd-Scheiß zelebrieren, unsere Retro-Liebe zelebrieren. Und ich denke, der Chris hat da eine sehr ähnliche Agenda gleich, die er euch berichten kann. Also Videospiele, alte Videospiele vor allen Dingen, alte Filme, alte Serien. Das ist mein Steckenpferd, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich habe auch dieses Jahr wieder festgestellt, ich spiele immer wieder die gleichen Games, aber dazu dann im Jahresrückblick im Appverse mehr.
Ja.
Ich kann ein bisschen Cross-Promotion hier machen.
Auf jeden Fall. Naja gut, wer bin ich? Also ich bin der Chris, ich bin 38 Jahre jung, das Nesthäkchen im Appverse, würde man wahrscheinlich sagen so. Ich bin in der IT tätig, ganz typisch für einen Nerd, der ich auch bin. Das heißt, ich mag gerne Videospiele, Retro-Zeug, ich bastle auch ab und zu mal an so einem Raspberry oder hab schon mal was gelötet oder was weiß ich, solche Kleinigkeiten. Ich habe auch einen 3D-Drucker, der schon verstaubt, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Also so.
Er druckt Staub aus.
Ja, ist ganz toll. Hm. So typisch Nerdzeug, wird man vielleicht sagen. Zusätzlich haben wir noch eine gemeinsame Leidenschaft, Sven und ich, nämlich das Podcasten, und das kann man schon so sagen, dass das auch ein sehr, sehr großes Hobby ist mittlerweile. Und das würde ich sagen, ja, bin ich so als Person, ne?
Ja. Und wir müssen dir jetzt auch ganz klar in die Schuhe schieben, dass du schuld dran bist, dass dieses Projekt hier existiert. Dass wir beide hier sitzen.
Ja.
Weil wir beide ja, wie gesagt, uns schon jahrelang über New Japan unterhalten haben im Wrestling Talk Radio. Und ich ja da letztes Jahr, also Ende, zu Beginn 2024 ausgestiegen bin. Und ja, Chris ist jemand, der sehr gerne in Mikrofone spricht. Und sehr gerne spricht er dann auch in sein Handy rein und schickt mir Sprachnachrichten und schickt mir Texte, dass er doch gerne wieder mit mir über New Japan reden wollen würde. Und nun, steht der Tropfen hüllt den Stein.
Ja. Das ist so richtig, wenn man die Kette, die Wirkungskette aber vielleicht von vorne betrachtet, bist du eigentlich schuld, ne? Weil A, warst du mit mir bei meinem allerersten Podcast überhaupt dabei. Das war auch im WTR, eine Review zu Hell in a Cell 2015 müsste das gewesen sein. Nee, nicht Hell in a Cell, sondern hier, nicht das andere mit den Kammern.
Elimination Chamber.
Genau, was in Deutschland anders hieß.
No Way Out.
Genau, wegen den, ne, Kammern. Da warst du mit dabei. Da hat, glaube ich, Kevin Owens gegen John Cena gekämpft, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall, da warst du schon mit dabei. Und danach hast du eigentlich mich gefragt, ob wir einen Nerd-Podcast gemeinsam machen wollen. Da haben wir es auch gar nicht so gut gekannt, halt nur über das WTR-Forum hätte ich fast gesagt. Das war die Facebook-Gruppe, nicht Forum. Und dementsprechend ist der Rest Geschichte, wie man so schön sagt, ja.
Ja. Nachdem wir uns dann auch das erste Mal irgendwie beim Sommerfest über den Weg gelaufen sind.
Richtig, ja. Beim WTR-Sommerfest noch damals. Ja. Ja.
Und dann beim nächsten WTR-Sommerfest. Das und dann, bei, dann beim Appverse-Sommerfest.
Und dann und noch ein Sommerfest. Ja, also und das.
Zwischendurch sind wir mal gemeinsam nach London geflogen.
Ja, das kann man natürlich jetzt, das kann man nicht planen, ne? Aber dass sich daraus so eine tolle Freundschaft entwickelt hat, mit dem Zusatz, dass man sich ja auch nicht so häufig jetzt tatsächlich face-to-face sieht. Ja, damit hätten wir jetzt nicht rechnen können, als wir das angefangen haben, dass den anderen Podcast, das war glaube ich auch 2015 oder 15, weiß ich nicht mehr. Müsste ich wissen, egal.
16.
Immerhin. So ähnlich wie 15.
Ja, aber 15 ist nicht ganz verkehrt, weil da gab es ja auch noch diverse Zwischenprodukte, bis es dann tatsächlich zum AppWorks geworden ist.
Naja, das auf jeden Fall, ja.
Ja.
Das stimmt.
Das heißt, wir beide, wir haben uns jetzt seit roundabout 10 Jahren gegenseitig auf den Kieker.
Mhm.
Ja, und gehen irgendwie einen gemeinsamen Weg. Ja, und jetzt sitzen wir hier, stehen hier, liegen hier, je nachdem, könnt ihr euch in eurem Kopfkino ausmalen, wie ihr wollt, da draußen. Und jetzt machen wir den Strongstyle-Stammtisch.
Ja, warum? Weil wir natürlich wieder über New Japan reden müssen, ne? Das ist ganz, ganz klar. Jetzt ist vielleicht aber interessant, wie sind wir denn eigentlich zum Wrestling gekommen, ne? Also ich für mich würde jetzt einfach mal beginnen. Ich versuche es nicht zu lange zu machen, aber ich versuche auch nichts wegzulassen, ne? Also Anfang, Mitte der 90er, so ungefähr, also so Anfang bis Mitte, war es irgendwann mal cool, Wrestling anzusehen, ne? Das war so auf RTL 2 und so. Ich kann mich dann noch sehr gut dran erinnern an einen Moment. Ich weiß aber nicht mehr, welche Show das war. Ich weiß aber noch, welche befreundeten Kinder da waren und welche anderen quasi Familien insgesamt. Also da waren auch quasi Eltern von diesen Kindern da und so weiter. Und da haben wir Wrestling geguckt bei uns. Und ich habe Paul Bearer gesehen. Und seine Augenringe haben mir Angst gemacht und ich habe geweint. Daraufhin hat mir meine Mutter verboten, Wrestling anzusehen.
Nachdem, was du über deine Mutter erzählst, hattest du echt eine harte Kindheit.
Ja, da kommen sie ein bisschen zu schlecht weg. Ich hatte eine ganz hervorragende Kindheit. Meine Mama war so, wie man sich eine Mama wünschen möchte. Und mein Papi auch. Dementsprechend gibt's da in der Hinsicht eigentlich nichts, worüber man sich beschweren könnte. Nichtsdestotrotz hat sie es mir verboten und hatte vielleicht auch recht damit, weil ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Vielleicht erste Klasse oder so. Ich meine, weiß ich nicht. Kann man drüber streiten. Da müssen wir jetzt aber nicht drüber reden. So, jedenfalls habe ich mich als braves Kind daran gehalten, lustigerweise. Und später dann, also so Ende der 90er, ich kann es nicht mehr genau einordnen, weil ich habe auf jeden Fall gesehen, wie Hulk Hogan zur WCW kam. Und das war nicht so ganz Ende, das war eher so Mitte. Also meine
94.
Ja, okay, aber ich hab's, glaube ich, da muss ich doch später gesehen haben. Aber ich verwechsel das. Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwie verschwimmt das dann alles ein bisschen. Und ich habe dann aber WCW geguckt. So. Also ich war dann auch, und ich glaube, darin ist auch meine Liebe in den Stables mitbegründet in die NWO. Ja, und vor allem auch ins Wolfpack dann, weil ich Kevin Nash sehr cool fand. Und ich mochte dann eben die WCW sehr gerne. Ich habe den ganzen Billo-Scheiß angeguckt, also auch das Auspuff-Match und den ganzen Mist, ne? Und bin dann aber, weil mich das dann schon sehr in Befangen genommen hat, sage ich jetzt mal, auch wieder irgendwie auf die WWF gekommen, wie sie damals ja noch hieß natürlich. Und bin dann bei beiden so ein bisschen hängen geblieben, aber schon mehr bei der WCW und bei der WWF so ein bisschen. Es hat dann auch langsam irgendwann begonnen, ab dem Zeitpunkt, sag ich mal, Ende WCW so irgendwie, dass ich Fantasy Wrestling gespielt habe im Internet. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Wahrscheinlich schon, irgendwer. Ich wundert eigentlich, dass du nie Fantasy Wrestling gespielt hast.
War nie meine Welt. Also, ein Freund von mir hat aus dem WWF-Magazin damals Wrestler ausgeschnitten, hat damit ein Brettspiel erfunden.
Das ist ja auch geil, ja.
Okay. Ja, also es gab ja ein offizielles WWF-Brettspiel, das war aber ziemlich kacke, ehrlich gesagt.
Okay.
Und der hat damals ein eigenes Brettspiel entwickelt. So ein bisschen Rollenspielcharakter hat es tatsächlich auch gehabt, weil die Wrestler dann verschiedene Attribute bekommen haben, ja, so Kraft und Geschwindigkeit und Technik und was weiß ich.
Mhm.
Spoiler, die beiden stärksten Figuren in seinem Spiel, also die mit den höchsten Werten insgesamt, waren der Ultimate Warrior und Mabel.
Okay. Naja, okay.
Also man kann also über die Qualität des Spiels eventuell jetzt im Nachgang ein bisschen streiten. Aber es war eine coole Idee, die er da hatte.
Auf jeden Fall, ja, klingt so zumindest, ja. Mhm. Naja, nicht so eine coole Idee war dann, Wrestling-Fan zu sein. zumindest für mich, also beziehungsweise kann man das nicht über einen Kamm scheren, weil ich war dann natürlich schon immer wieder richtig drin, also mit Haut und Haar, ne, ich habe das Produkt geliebt und verfolgt. Ich war dann aber auch phasenweise immer sehr davon abgeturnt, ne? Also und nachher nochmal drüber kurz sprechen, aber ja, so aus meiner Sicht dumme Stories. Ich mochte, da bin ich glaube ich anders wie viele, die so in meinem Alter dann dazugekommen sind. Ich mochte auch nie diese Muskelmänner oder so. Ich mochte immer eher quasi Agilität, so einfach nur vom Ansehen her, so. Und ich fand manche Sachen dann einfach irgendwie strange oder schlecht umgesetzt. Allerdings muss ich gleichzeitig auch dazu sagen, dachte ich, dass das normal ist. Also ich habe immer gedacht, Wrestling-Fans, ja, ich weiß nicht, aus heutiger Sicht irgendwie ein komischer Gedanke, aber Wrestling-Fans sind, das ist heute so, ne? Also es sind quasi nur ein kleiner Bruchteil, ist dann da wirklich Fan über längere Zeit und so. Aber die meisten sind mehr so on and off, weil sie dann auf gut Deutsch gesagt bemerken, wie doof das ist eigentlich, ne?
Da würd ich gerne mal reingrätschen, ja, weil wenn man jetzt der gewöhnliche deutsche Wrestling-Fan war zu der Zeit, dann warst du ja teilweise gezwungen, in so eine On-Off-Beziehung zu gehen mit dem Wrestling, weil das Wrestling ja oft auch einfach nicht ausgestrahlt worden ist.
Ja.
Ja. Um jetzt mit so mal so ein bisschen aufzuholen, um meins dazu zu geben, ja, ich komme ja noch aus der Zeit, als Wrestling bei Tele5 lief, ja, bei Ringfrei. Und dann war das ja von jetzt auf gleich bei RTL 2 dann so um WrestleMania 9 rum. Ja, meine erste Erinnerung ans Wrestling ist WrestleMania 7, Main Event, Hulk Hogan wirft Sergeant Slaughter einen Feuerball ins Gesicht. Und dieses Bild hat sich, Achtung, pun intended, eingebrannt bei mir. Ja, dass der diesen Feuerball schmeißt. Und von dem Moment an bin ich in dieses Wrestling-Thema reingekommen. Das hat dann dazu geführt, dass ich immer wieder in dieses Ring frei reingeschaut habe, weil Ring frei beworben mit Wrestling, Boxen und Sumo. Und ich wollte unbedingt mal Sumo sehen. Und es kam aber nie Sumo, sondern immer nur dieses Wrestling. Jede Woche immer nur dieses Wrestling.
Das ist dir gut.
Ja. Aber und so bin ich halt mehr oder weniger dort hängen geblieben. Ja, und dann gab es halt eben dann irgendwann diese Phase, wo die WWF nicht mehr im deutschen Fernsehen lief. Ja, wo dann ich das so durchs Programmheft geblättert habe. Ja, Programmhefte, gibt's sowas heutzutage noch? Ich glaube schon, aber nicht mehr so exorbitant wie damals. Und dann bin ich dort über das DSF gestolpert, was wir da gerade frisch bekommen haben als Sender. Und da lief die WCW, Clash of Champions. Und dann stand dort als Werbetext drin, Hulk Hogan und andere Kämpfer treten an gegen die Besten aller Ligen. Ja, gut, habe ich gedacht, gut, schau ich mal an. Ja, und dann waren da halt ausschließlich WCW-Geister. Also ich denke mir so, ja, wann kommt denn jetzt da einer von der WWF, den ich kenne? Es kam einfach keiner von der
WWF. Kaum keiner, so
ein. Es kam keiner, so ein Schmarrn.
So ein Bullshit. Ja.
Aber so bin ich dann halt auch so ein bisschen so Richtung WCW gedrückt worden. Ja, habe aber natürlich immer wieder, wenn die WWF dann mal wieder im Fernsehen lief, ja, zu den unmöglichsten Zeiten, das natürlich auch verfolgt. Aber es gab auch immer wieder diese Downphasen, wo es eben nicht lief, wenn du eben einfach nur über das reguläre TV das verfolgt hast.
Ja.
Ja, und ich denke, dass gerade deswegen diese On-Off-Beziehung und diese immer wieder frische Leidenschaft damals was Natürliches war. Und ab dem Moment, ab dem du es ja dann immer zur Verfügung hattest, hast dich halt auch irgendwie ein bisschen satt sehen können, theoretisch. Und das ist ja das, was bei mir dann auch irgendwann passiert ist. Die WCW habe ich zum Beispiel auch dann irgendwann vom Radar verloren, bis ich dann mal für ein paar Tage bei meiner Patentante war. Und die hat irgendwie das englische Sky empfangen. Und dann schalte ich da abends rein und denke so, Alter, ist es Scott Steiner? Der ist ja noch breiter geworden.
Ja. Ja, ja, aber er hat immerhin noch nicht gerechnet. Ne?
Nee, da hat er noch nicht gerechnet, aber ich war hin und weg.
Ja, erklärt dein Aussehen auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn du es so beschreibst, stimmt es natürlich. Ich habe halt quasi, es verschwimmt halt natürlich auch ein bisschen, ne? Also das WWF regelmäßig zu sehen, hab ich oder konnte ich dann quasi schon, als ich es verfolgen wollte. Das war dann schon irgendwie nach 2000. Davor habe ich einfach eher WCW geguckt, wenn ich mich nicht irre. Und WWF gar nicht. Und ich habe das auch nicht verfolgt großartig. Konnte ich auch nicht. Ich hatte noch kein Internet. Und irgendwie war es dann aber eben halt so. Und ich habe gedacht, dass das eben so ist wie, ne, eben dieses On and Off. Und irgendwie habe ich dann aber versucht, mit anderen Produkten mir, ja, mir anzusehen und zu ergründen, ob es nicht doch eine Art von Wrestling gibt, die mir gut gefällt. Ne? Mhm. Und da habe ich jetzt auch gar nicht mehr die genauen Jahreszahlen, aber ich habe sowas wie Wrestling Society X zum Beispiel geguckt auf MTV.
Mhm.
Und dann aber auch von einem Kollegen, mit dem ich dann auch mal kurz gepodcastet habe, in einem hoffentlich verschollenen Projekt. habe ich mir irgendwie CDs besorgt und ich glaube, es waren wirklich Video-CDs. Also diese komische Zeug, wo man immer, also einen VLC, wenn es den schon gab, oder eben diesen Real Player oder so gebraucht hat, um sich das anzugucken. Und natürlich hat man da seinen Rechner noch nicht am Fernseher angesteckt oder so, weil es ging gar nicht. Dementsprechend hockte man dann da irgendwie im Büro vom Vater und hat dann dort auf diesem unbequemen Stuhl irgendwie Ring of Honor geguckt und auch irgendwelche Backyard-Scheiße, ne? Und auch CZW, ne? Und ja, ich glaube, ich wollte da ein bisschen irgendwie die Extreme ergründen. Also gerade die Deathmatches haben wir damals einigermaßen gefallen, was ich heutzutage überhaupt nicht mehr verstehe. Dieses unnötige Geblute und Zeug, was die machen, finde ich gemeingefährlich und eigentlich überhaupt nicht gut, dass das überhaupt in dieser Form so gemacht wird, ehrlich gesagt. Ja, meine Meinung. Und da ist auf jeden Fall eigentlich nichts für mich. Keine Ahnung, ich habe da ein paar, ich glaube, aber, also wir sprechen hier von 2 Video-CDs oder so, ne? Also es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich das weggesuchtet habe, aber irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, naja, das könnte ja was sein. Und ich kann mich vor allem noch an Jack Evans erinnern. Da habe ich hatte einige DVDs, wahnsinnig, also Video-CDs mit Zeug von ihm drauf und diesem Flippy-Flappy-Scheiß, den ich ja eigentlich auch nicht so schätze. Also irgendwie so dieses andere Extrem, wo es nur um Rumspringen und Salti und alles Mögliche ging. Da habe ich auch was gesehen, aber da weiß ich tatsächlich nicht mehr, die liegen. Also ich in meinem Kopf sah das aus wie in der Hinterhof-Klitsche und ja, genau.
Bist du zu dem Zeitpunkt dann auch schon irgendwie zu Live-Shows in Deutschland oder so gegangen?
Live-Shows bin ich quasi, also eigentlich fast nie gegangen. Ganz, also erst, da sind wir schon fast in der Gegenwart, also mit dir sozusagen.
Also.
Und die ersten. Also ich war, nee, stimmt gar nicht. In Deutschland.
Karate oder sowas, ne?
Ich habe jetzt das verknüpft mit WXW. Ich war mal bei einer WWE-Hausshow in München.
Okay.
Aber deutsches Wrestling habe ich erst 2015 oder 2014, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal beim Karat war. Ah, da hatte ich diese Ex-Freundin, also muss wahrscheinlich eher 15 oder 16 gewesen sein. Und dann eben halt auch ein-, zweimal so, nicht beim Karat, aber auch WXW. Also ich bin nicht oft im deutschen Wrestling unterwegs gewesen. Weil, und das ist jetzt ein guter Übergang, wieder zurück da zu der Mitte der 2000er, wo wir jetzt irgendwo sind, weil irgendwie hat mir zwar dieses Ring of Honor so ein bisschen gefallen, ne? Wrestling Society X eigentlich war ganz okay und die anderen Sachen nicht so, weil ich gedacht habe, ich brauche schon auch irgendwie Entertainment, ne? Also so diese große Bühne, diese Feuerwerk, also jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich Feuerwerk, also diese ganze Show-Elemente, die halt WWE ja ausgezeichnet haben auch, habe ich gedacht, brauche ich auch für mein Wrestling, was ich lustigerweise heute anders sehe. Aber damals habe ich das irgendwie so gedacht und deshalb habe ich auch nicht weiter zum Beispiel mir Ring of Honor oder so besorgt, was ich jetzt im Rückblick irgendwie schade finde, weil gerade so Mitte der 2000er oder sowas wäre das was gewesen, was ich gerne, also wo ich sagen könnte, ich habe das gesehen. Ehrlich gesagt, bei ein paar Sachen zumindest. Habe ich aber nicht. Ja, also das ist so ungefähr jetzt bis Mitte der 2000er. Also vor allem WWE geguckt, aber immer on and off. Und irgendwann dann da, gerade zu Beginn vom Studium, also quasi so vor 2006, 2005 rum, muss ich erstmal komplett aufgehört haben. Und davor war ich auch schon ein bisschen, also schon eher nur so mit einem halben Auge dabei, ne? Und dann halt nur noch viel gelesen, irgendwie nicht mehr geguckt. Und dann hat es irgendwie erstmal komplett ausgefadet.
Ja, aber ich glaube, da kommen wir dann in die Phase rein, wo bei mir dann auch die erste große Serie von Enttäuschungen sich angefangen hat aufzubauen. Ja, weil, wie vorhin schon gesagt, ja, ich meine, Wrestling war halt so eine On-Off-Geschichte, hast halt eine Zeit lang sehen können, dann wieder nicht, ja, dann musstest du dich halt gegebenenfalls über das WWF-Magazin informieren, ja, wo du dann die SummerSlam-Ergebnisse ganz cool auch im November nachgeliefert bekommen hast, zum Beispiel. Dann gab es natürlich dann sowas wie die Power Wrestling, die und diverse Ableger, die ich dann gelesen habe.
Mhm.
Ja, und dann kam es dann über TM3 wieder zurück. Ja, WCW ist ja dann 2001 gestorben.
Ja.
Dann haben wir über TM3 das Ganze ein bisschen verfolgen können. Und dann kommen wir dann so langsam auch in den Bereich, wo ich dann eine Internetverbindung zur Verfügung hatte und Sachen, ich sag mal, zeitnah verfolgen konnte. Ja, und 2001 ist ja, wie gesagt, mit dem Ende der WCW die Konkurrenz gestorben. Die WWF hat das Monopol gehabt oder WWE ja dann kurz drauf. Ja, da gab es ja die Invasion-Story, wo du gedacht hast, das könnte jetzt die größte Story für die nächsten 5 Jahre werden.
Da war ich
und dann
auch so enttäuscht,
war es nach einem halben Jahr durch und ausgelutscht.
Hm.
Ja, dann ist ja der ganze Rechtsstreit mit dem WWF ja gewesen, mit der Umbenennung von WWF in WWE. Und dann ist ja das ganze Programm geändert worden und die Ausrichtung geändert worden. Und dann kam die nächste Generation. Und irgendwie hat es da angefangen, so ein Stück weit mich ein bisschen zu verlieren, aber noch nicht wirklich, weil ich immer noch so eine Handvoll Favoriten hatte, an denen ich mich festhalten konnte. Ja, so Typen wie ein Eddie Guerrero, wie ein Edge, wie ein Shawn Michaels.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und dann stirbt halt 2005 Eddie Guerrero. Einer meiner All-Time-Favorites. Und dann stirbt 2007 Chris Benoit, einer meiner All-Time-Favorites.
Ja, und auch wie war halt erschreckend. Also zumindest hat da 2007, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, da habe ich schon eigentlich nicht mehr Wrestling geguckt. Aber mein Bruder hat damals, glaube ich, auch geguckt. Oder ich weiß nicht mehr, doch müsste er gewesen sein. Und der hat mir dann einfach nur gesagt, liest dir das mal auf Genickbruch durch.
Mhm.
Und das war irgendwie was, das war eines der ersten Male, dass mich so ein Tod mitgenommen hat, ne?
Also ich weiß, der Tod von Eddie, der war schlimm für mich, ja. Da war ich mit einer damaligen Freundin zusammen und die war auch großer Wrestling-Fan und ich lese das mit Eddie und ich bin sofort zu ihr hingefahren und hab gesagt, das kann jetzt nicht sein, Eddie ist gestorben, ne? Und dann waren wir beide total down.
Hm.
Und dann, wie gesagt, 2 Jahre später die Geschichte mit Benoit. Diese beiden Tode haben das Wrestling-Produkt nachhaltig verändert, ja, weil dann eben diese Wellness-Policy auch sinnvollerweise eingeführt worden ist.
Mhm.
Und was für mich dann persönlich ein weiterer Knackpunkt war, als dann 2010 die WWE angefangen hat, in HD auszustrahlen. Und du von einem Tag auf den anderen gemerkt hast, die achten jetzt nicht mehr so sehr auf das, was im Ring passiert, sondern wie es ausschaut. Ja, die hatten da echt so eine Findungsphase, wo die wirklich mehr drauf geachtet haben, dass der Spray-Tan ordentlich ist, dass du ja keine Pickelchen auf dem Rücken siehst, ja, als dass du ein überzeugendes Wrestling-Produkt bekommen hast. Und dann gab es da einfach so eine Phase, wo du gefühlt jede Woche so eine Dauerfeder hattest, Evan Bourne, ja, also Matt Sydal, gegen Jack Swagger, a.k.a. Jake Hager heutzutage.
Ach Gott, ja.
Oh, und das war gefühlt jede Woche bei Raw. Jede Woche. Und da hat mich das Produkt wirklich verloren. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt zum Loch, wo ich gesagt habe, ich gucke jetzt, seit ich 11, 12 Jahre alt bin, Wrestling. Und ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Aber eigentlich möchte ich das Wrestling nicht aufgeben. Ja, und da habe ich zu dem Zeitpunkt aber schon unseren gemeinsamen Bekannten, den Matze vom WTR, gekannt. Und Und der hat in seinem im damaligen, das müsste damals noch Voice vs. Brain gewesen sein, Podcast, immer wieder von Ring of Honor berichtet.
Mhm.
Und dann habe ich mir mal dieses Ring of Honor angeguckt. Ja, und es ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Da ist kein Feuerwerk, kein Brimborium, es ist einfach nur Wrestling. Und zwar technisch hochwertig, mattenbasiert ganz oft, epische Kämpfe und ich war gehuckt.
Mhm.
Gleichzeitig habe ich mit dem damaligen Arbeitskollegen so ein bisschen die Fühler ausgestreckt Richtung UFC.
Okay, damals schon.
Damals schon, ja. Also das war dann so die ich sag mal, das letzte Hurra von Chuck Liddell. Ja, Randy Couture war da noch aktiv. Ja, die Ultimate Fighter war noch relativ frisch.
Mhm.
Ja, also das war dann auch so ein Ritual, dass wir gemeinsam uns UFC Main Events noch angeguckt haben.
Ah ja.
Mhm. Ja, und da tatsächlich ich doch ganz gut Spaß dran hatte, aber auch nach einigen Monaten festgestellt habe, irgendwas fehlt mir an diesem UFC-Gedöns. Ja, nämlich so ein kleines bisschen diese Entertainment-Flair.
Ja, verstehe ich.
Ja, und aus dem Grund, ja, nachdem ich dann eben Ring of Honor ausprobiert habe und ich habe TNA ganz lang geguckt auch, gucke ich auch heute noch sporadisch mal rein und dann eben in UFC reingeguckt habe, war dann eben der nächste logische Schritt, nachdem Matze gemeint hat, schau doch mal in dieses New Japan Produkt rein, da würde ich gerne mal einen Podcast machen, das würde dir bestimmt gefallen und da könnten wir uns darüber unterhalten. Ja, dann haben wir doch mal bei New Japan reingeschaut.
Und wo sind wir da ungefähr?
Da sind wir zeitlich sehr präzise bei Wrestle Kingdom 8. Das war die erste Show.
Mhm. Und jetzt, ich habe jetzt für alle, jetzt, die nicht im Kopf umrechnen wollen, also jahresmäßig.
Jetzt muss ich natürlich wieder cheaten, du Hund. das ist 2014.
Ah ja, das ist witzig, weil da geht meine Wrestling-Leidenschaft weiter, 2014. Weil mittlerweile hat mein Bruder Wrestling geguckt, der mich früher für Wrestling ausgelacht hat, meine Zeit lang. Mhm. Der ist jünger als ich, muss man dazu sagen. Und er hat dann zu mir gesagt, Alter, es ist gerade so geil. Das hat er aber schon ein paar Mal vorher auch gesagt. Also bei der CM Punk Sache hat er das gesagt. Das müsste ja 2010 oder so gewesen sein. Die Pipe.
Die war 11,
ja. Okay. Die habe ich dann auch, also irgendwo nachgeholt. Ich weiß nicht, gab es da schon YouTube? Irgendwo habe ich das dann auch wahrscheinlich auf einer nicht illegalen Webseite nachgeholt. Keine Ahnung. Aber es hat mich dann doch nicht komplett gecatcht. Und 2014 hat er dann zu mir gesagt, NXT ist gerade so geil. Und dann habe ich gesagt, was ist NXT? Und ja, und dann habe ich es angeguckt. Und das hat mich komplett abgeholt, weil das war quasi für den Einstieg eigentlich das, was ich immer wollte, mehr oder weniger. Die Präsentation war ähnlich wie bei WWE, aber das Wrestling hat mir viel besser gefallen.
Mhm.
Also ich fand es viel spannender. Ich fand die Stories auch besser meistens, aber vor allem auch das Innenring war cooler. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, als Kevin Owens geturnt ist zum Beispiel, ne? Mhm. Das waren so die ersten Sachen, also nicht der Turn jetzt, aber Ende 2014 hatten die irgendein Pay-Per-View, vielleicht war es auch der erste, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert, also irgendwie musste was gewesen sein. Ich glaube, da hat Sami Zayn auch seinen Titel gewonnen. Das habe ich geguckt und gegen Neville gewonnen, glaube ich, und das ist mir bis jetzt im Gedächtnis geblieben. Und jeder, der mich kennt und schon meinen Podcast mit mir gehört hat, der weiß, dass ich ohne Aufschreiben sowas nicht weiß normalerweise. Und in unserem gemeinsamen Dokument steht es hier auch nicht. Das kann Sven bezeugen. Also es hat sich irgendwie eingebrannt. Also, und dann habe ich gedacht, ah ja, Wrestling ist ja doch cool, ne? Also ist ja doch geil. Warum ist es nicht immer so? Also, wieso? Ich hasse dich, Vince.
Ich cheate gerade nebenbei. Es war tatsächlich Ende 2014 mit dem Titelgewinn von Sami Zayn.
Mhm.
Ja, an meinem Geburtstag sogar.
Ah.
Ja, also, wenn jetzt der gewiefte Wrestling-Historiker da draußen weiß, wann Sami Zayn NXT-Champion geworden ist, dann weiß er, wann ich Geburtstag habe.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ja, genau. Und dann habe ich mir in meinem Kopf gedacht, diese Connoisseure, ne? Diese Wrestling-Connoisseure, diese Leute, die hier immer so da sitzen und ihren Rotwein trinken und an ihren Schnurrbärten sich zwirbeln, ne? Die schauen ja immer dieses Ring of Honor und New Japan, ne? Das habe ich dann schon mitbekommen, weil hin und wieder habe ich auch was gelesen und so, und dann war es immer so, ja, WWE schaut die Masse, aber die Connoisseure, die schauen Ring of Honor und New
die
Japan.
Und Dave Meltzer.
Genau. Und dann habe ich gedacht, ich nutze jetzt einfach irgendwie diese Euphorie, um da mal reinzukommen. Ne? Gleichzeitig habe ich auch ein Jahr vorher ziemlich enthusiastisch, wie viele Sachen, die ich dann irgendwie in mein Herz schließe, die ich dann enthusiastisch anpacke, Podcasts kennengelernt für mich. Also ungefähr 2013 rum, also den Jahreswechsel rum. Also ich habe ungefähr schon ein Jahr Podcasts gehört und dann habe ich gedacht, ah fuck, ich brauche einen Podcast über Wrestling. Es geht nicht anders. Du musst doch einen geben. Und rat mal, welchen ich gefunden habe.
Also es gab da auch einen oder so.
Ich habe das Wrestling Talk Radio gefunden und eure Stimmen kennengelernt. Und dann eben war ich auch sehr penetrant. Man konnte sehr einfach über die Facebook-Diskussionsseite dieser Gruppe, die es auch heute noch gibt, glaube ich, weiß ich nicht, bin selber nicht mehr auf Facebook, weil Social Media ist nicht nix für Christian. Ja, sehr einfach mit euch in Kontakt treten und kann ich ja heute zugeben, Matze, glaube ich, schon irgendwie mal öfters genervt und angeschrieben und Zeug. Ich wollte unbedingt auch mal mitmachen. Ich wollte auch mal podcasten. Und das war quasi, irgendwie habe ich als Chance gesehen, das zu machen. Und dann hat das eben geklappt. Und ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Und gleichzeitig hat dann aber leider, muss ich sagen, was heißt leider, es ist halt so, angefangen für mich NXT und WWE uninteressanter zu werden. Also ich habe da zu der Zeit dann auch WWE wieder geguckt. Aber hey, das war wieder so dann wie immer irgendwann, also so ein paar Monate fand ich es okay und dann irgendwie hat es dann einfach wieder keinen Spaß gemacht. Das war nicht das, was ich gut oder schön finde. Und bei NXT war halt das Problem, dass halt die Leute dann natürlich auch immer wieder ausgetauscht werden, ne? Was halt okay ist, aber auch schwierig sein kann und dementsprechend habe ich mich eben irgendwie ein bisschen auf Ring of Honor auch hauptsächlich gestürzt und zu der Zeit und habe dann aber 2017 irgendwann begonnen, New Japan zu gucken.
Aber es war ja dann im Endeffekt auch ein guter Einstieg, weil Ring of Honor zu dem Zeitpunkt ja auch schon mit New Japan zusammengearbeitet hat und du ja dann auch immer wieder New Japan Guys bei Ring of Honor im Produkt sehen konntest.
Richtig. Also ich habe da zu der Zeit dann auch, und da kommen wir auch vielleicht dann eben auch auf meiner Seite darum zu oder dahin zu wechseln, wie ich zu New Japan gekommen bin, vorher schon, weil ich ja eben auch Connoisseur sein wollte, ne? Vornehmer Dude, der auch die guten Sachen kennt, Wrestle Kingdom geguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Nummer das war, aber es muss quasi, also 2015 gewesen sein, weil ich habe ja quasi 2014, habe ich ja gerade gesagt, angefangen und ich habe dann gleich versucht, das Wrestle Kingdom zu gucken, sozusagen im Januar. Das hat mir so semi-gut gefallen, einfach wegen der Präsentation, wobei Wrestle Kingdom noch ging, aber trotzdem, also dass da so viel Werbung im Ring war und solche Sachen irgendwie. Die Ringpolster sehen anders aus und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es da überhaupt englischen Kommentar gab, wahrscheinlich schon. Das weiß ich gerade nicht mehr.
Glaube Wrestle Kingdom 9 noch nicht. Also ich weiß, dass ich Wrestle Kingdom 8, wie gesagt, das war meine erste Show und die habe ich definitiv auf Japanisch gesehen.
Okay, okay.
Ja, kein Wort verstanden und festgestellt, ist aber auch egal.
Ja.
Ja. Und natürlich ist Wrestle Kingdom jetzt nicht unbedingt repräsentativ für das, was New Japan im Alltag bietet, präsentationsmäßig, ja. Der Tokyo Dome, der ist natürlich mit dieser riesen Stage einfach nochmal so ein Spektakel. Aber was mir dann auch sofort aufgefallen ist, direkt ins Auge gesprungen ist, ist, dass der Fokus doch sehr auf dem Ring ist.
Ja.
Ja, dass die Beleuchtung auf dem Ring fixiert ist, dass du gar nicht zwingend die Fans siehst, ja, anders eben wie bei WWE oder jetzt auch bei AEW, wo ja die ganze Halle beleuchtet ist. Ja, ich meine, da ist natürlich auch so ein kleines bisschen an der Schwanzvergleich angesagt, ne? Wenn du die Halle voll beleuchtet, sieht man natürlich auch, wie voll die wirklich ist. Ja, aber ich habe tatsächlich in meiner Präsentation gerne den Fokus auf den Ring. Ja, ich muss nicht die Fans da hinten sehen in Reihe 27. Ja, es reicht mir, wenn ich die höre. Und das war dann im, so der nächste Kulturschock. Die sind ja so leise, die japanischen Fans. Ja. Aber wehe, wenn sie losgelassen, du, dann sind das die leidenschaftlichsten Motherfucker überhaupt.
Ich kann mich schon noch erinnern, dass ich am Anfang von der Präsentation nicht so angetan war, weil der Ring für mich gefühlt heller ausgesehen hat, irgendwie.
Mhm. Ist er? Ist er?
Und gerade Tokyo Dome, ich weiß gerade nicht mehr, ob das wirklich so war, aber da war auf jeden Fall gefühlt auch sehr viel Platz außenrum. Es ist halt ein großes Stadion. Also manche sind ja die Aufbauten da so gewesen, sind sie ja immer noch. Dementsprechend, ja, da habe ich noch nicht so richtig reingefunden, aber eben halt über Ring of Honor und so weiter.
Nee, mich hat es zum Beispiel überhaupt nicht gestört, weil wie gesagt, ich habe ja davor eben Ring of Honor geguckt und ich habe Ring of Honor ja gemocht.
Mhm.
Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass für meinen Wrestling-Konsum es gar nicht so wichtig ist, dass ich da ein Hochglanzprodukt bekomme. Ja, also ich kann durchaus auch an einer Wrestling-Show mit 100 Zuschauern in der kleinen Sporthalle Spaß haben. Ja. Hab ich auch festgestellt, als ich dann beim deutschen Wrestling live vor Ort war, ja, wo wir dann teilweise auch, ja, jetzt lass mir lügen, 50 Leute waren.
Mhm. Ja, das habe ich ja dann zu der Zeit sozusagen auch zu schätzen gelernt und schon maßgeblich über Ring of Honor, das halt schon ganz anders ausgesehen hat jetzt als WWE oder auch NXT, ne, dementsprechend mochte ich das aber sehr gerne und ich habe dann auch immer weiter geguckt. Also ich habe dann auch, das weiß ich jetzt aber den Zeitstrahl nicht mehr, das kann auch irgendwie schon später gewesen sein. Ah, hier, dammit, jetzt ist mir natürlich der Name von der Liga entfallen. Shikara, genau, habe ich Shikara eine Season ziemlich gerne geguckt. Da sind auch reihenweise Leute gestorben in der Season. Da ging's
Das war auch die Season, dem WTR ordentlich gepusht worden ist?
Wahrscheinlich kommt es auch darüber, ja. Das kann gut sein, dass ich da Influenced geworden bin von euch. Ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Ich weiß, dass ich da zum ersten Mal Dalton Castle gesehen habe. Der war da noch nicht bei Ring of Honor. Der war da bei Shikara auf jeden Fall. Und da mochte ich einige Aspekte auch sehr gerne, ne? Und das war halt auch von der Darstellung her, also von der Beleuchtung und alles komplett anders, also WWE, also quasi diese Dinge haben dann schon geholfen, glaube ich, im Vorhinein, dass mir der New Japan, sage ich mal, weniger ausgemacht hat. Ich habe dann aber noch, um den Bogen zu New Japan vielleicht zu spannen, ich habe schon noch irgendwie einen externen Push gebraucht. So, weil das Produkt war für mich ein bisschen fremd eben. Auch, dass die Kommentatoren nicht mehr Englisch waren und so weiter, wie das ausgesehen hat alles, habe ich mich ein bisschen schwer getan und ich habe dann aber wahrscheinlich auch zu wenig investiert, weil ich gedacht habe, naja, es muss ja mich catchen und nicht umgedreht. Also ich hätte schon bestimmt im Internet recherchieren können, keine Ahnung, was gibt's da gerade für Storylines oder was auch immer. Das habe ich aber halt auch nicht gemacht. Und irgendwann war es dann soweit, dass meine Freundin und ich uns getrennt haben, meine damalige. Und mir das gar nicht mal so gut gefallen hat. Also heute bin ich froh drum, viele Grüße übrigens. Aber damals hat mir das nicht so gut gefallen und ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe was gesucht, um mich abzulenken. So. Und zufälligerweise war da der G1. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann schaue ich mir das halt an. Und den G1 habe ich durchgehalten. Und bestimmt auch mit der Motivation, mich abzulenken. Weil da waren noch Shows dabei mit so einer Hardcam, also quasi nur diese eine Einstellung, sonst nichts. Da waren nicht mal japanische Kommentatoren, kann ich mich erinnern. Manche Shows waren nur japanisch, andere waren dann schon englisch auch. Und da musste man schon Bock haben. Und ich habe da jede Show gesehen, bis auf zwei oder so ähnlich. Zwei oder drei, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Und ab dann hat's mich gehabt. Und seitdem liebe ich das Produkt. Und wie vorher schon mal angerissen, wenn ich dann irgendwas ins Herz geschlossen habe und euphorisch bin, dann kommt es da auch nicht mehr so schnell weg. Dann lasse ich es nicht mehr los.
Dann ist es. Das ist ja wie ein Blutegel.
Ja.
Vielleicht für neue Hörer und Hörerinnen, die uns bisher noch nicht kannten. Der G1 ist unsere interne Nomenklatur für den G1. Also ja, da könnt ihr euch gleich dran gewöhnen. Bei uns wird der Deutsch ausgesprochen.
G1.
G1 heißt der bei uns.
Ja. Genau.
Ja. Aber so mit diesem Reinfinden und dann Festhalten, das kann ich schon auch nachvollziehen. Weil, wie gesagt, mein Antrieb war ja eben, dass das Matze gemeint hat, ja, guck doch mal da rein, das könnte dir echt gefallen, dann machen wir einen Podcast drüber. Ja, und dann schaue ich da Wrestle Kingdom 8, ja, erstes Match, Dark Match, ja, ich habe die Karte hier gerade offen, Bushi, Captain New Japan, Tenzan und Honma gegen Liger, Nakanishi, Super Strong Machine und Yohei Komatsu. Ja, lauter Männer mit Masken, haben alle für mich gleich ausgeschaut, ja, du hast die Sprache nicht verstanden, und ich blick nichts. Ja, das war mein erster Eindruck. Ich blick nix.
Ja.
Ja, und dann geht die Card so weiter. Und dann kommen wir hier zum sechsten Match auf der Card. Und da läuft mir das allererste Mal ein Individuum namens Minoru Suzuki über den Weg.
Kasaninare.
Ganz genau das. Ja, da kommt der zu dem Ring. Das Publikum singt sein Lied mit. Ja, an der Stelle, wo sie mitsingen, tritt ein Young Lion weg. Und ich immer so, was eine coole Sau.
Ich wollte auch schon immer so einen wegtreten.
Ja, Mann, ich will auch Leute wegtreten. Und alle sollen mich dabei besingen. Ja? Also da war ich dann schon deutlich interessierter. Ja, gehen wir zwei Matches weiter. Hiroki Goto gegen Katsuhiro Shibata. Haben die auf gut Deutsch gesagt Scheiße aus sich rausgeprügelt und nach dem Match sich umarmt und sind Arm in Arm als frisch gegründetes Tag-Team aus der Halle raus. Mein erster Kontakt zu Strong Style. Und ich habe mir gedacht, das ist richtig geil. Ja, ich meine, ich habe die Fehde gesehen vorher bei Ring of Honor zwischen den American Wolves, ja, Eddie Edwards und David Richards, die ja den American Strong Style gefahren sind. Ja. Und hier dann eben mein erster Kontakt zu japanischem Strong Style. Ja, und dann die letzten drei Matches, die waren einfach von der Präsentation her auch bombastisch. Ja, da kommt dann ein Match Ibushi gegen Prince David, ja, wo Prince David diesen legendären Entrance hat als Zombie, wo er aus dem Sarg rauskommt. Da dachte ich mir, ja, das könntest du auch bei einer WrestleMania zeigen. Genau diesen Entrance.
Aber nicht mit einem Mann dieser Größe, zumindest damals nicht.
Korrekt.
Ja.
Ja. Dann Okada gegen Naito um den World Title. Und dann im Main Event Hiroshi Tanahashi, The Ace of New Japan, zum Ring gespielt von Marty Friedman.
Mm.
Ja, mit an der Gitarre. Und den letzten Entrance des Abends bekommt Shinsuke Nakamura. Und wenn du dann zum allerersten Mal den King of Strong Style, Shinsuke Nakamura, siehst, der dann sein Entrance bekommt mit dem halben Dutzend Pole-Dancerinnen und einfach aus jeder verdammten Pore Charisma ausschwitzt, dann haben sie dich. Und dann kommt diese Main Event und die haben mich gehabt. Ich denke so, was für eine geile Scheiße. Da muss ich gleich die nächste Show gucken. Und dann stellen wir fest, Tokyo Dome ist nicht repräsentabel für das Standard New Japan Produkt. Dann kommen wir eben zu den Shows, wo es, wie du sagst, nur eine Hardcam gibt, wo es keinen Kommentar gibt, wo Entrance-Themes aus rechtlichen Gründen overdubbed werden oder einfach komplett gemutet werden.
Ja. Ja,
overdubbed geht ja noch. Komplett gemutet bedeutet natürlich auch, dass die Vorstellung des Wrestlers im Ring fehlt, dass die Reaktion der Fans auf den Wrestler im Ring fehlt. Ja, das ist natürlich der harte Teil. Da muss man auch echt sagen, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren, dass wir diese Probleme nicht mehr haben, diese rechtlichen Geschichten. Aber ja, ich bin da irgendwie dran geblieben. Ja, ähnlich wie du es eben sagst. Ja, sobald sie mich hatten, hatten sie mich. Und die Person, die mich da auch maßgeblich in dem Produkt gehalten hat, weil er für mich Coolness pur ausgestrahlt hat, war Minoru Suzuki. Weil der genau alles gewrestelt hat, was ich am Wrestling mag. Ja, glaubhaften, harten, hochwertig technischen Stil. Und wenn du da jetzt was dagegen sagst, dann kommt er vorbei und tritt dich weg.
Nee, völlig, völlig richtig. Also fand ich nachvollziehbar. Ich meine, ich durfte ja auch noch ein bisschen Nakamura mitnehmen.
Mhm.
Und holy moly. Für mich war das halt ein Typ, der, wie du gesagt hast, dass jeder Pore Charisma geschwitzt hat. Ne? Das, ich finde, wenn man den Entrance beschreibt und alles, dann wenn man ihn nur liest oder beschreibt, dann kann es auch komisch quirky wirken oder so. Aber wenn du den gesehen hast und alles, ne? Oh, come on, das war halt wirklich auch schon King of Strong Style.
Was es dann für mich zu dem Zeitpunkt halt als Einstieg auch noch sehr einfach gemacht hat, ist, dass es dann die Phase war, in der AJ Styles
ja
auch bei New Japan aktiv war. Ja, den ich dann halt schon seit Jahren als TNA-Zuschauer auf dem Radar hatte und der dann da sofort als Quereinsteiger zum Top-Guy geworden ist. Ja, und wenn du dann eben dann doch eben den Main-Eventer hast, der da jetzt seine Promo auf Englisch hält, dann wird's dann doch ein bisschen greifbarer für dich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das dann natürlich basierend da drauf und dann in den Folgejahren zu Wrestle Kingdom 10 war ja dann die Kooperation mit Global Force Wrestling, dass es dann eben auch im großen Stil auf Englisch ausgestrahlt worden ist und dann eben auch die englische Kommentarspur immer weiter ausgebaut worden ist, ja, wo wir dann über Jahre mit Kevin Kelly einen wirklich herausragenden Kommentator hatten.
Ja, die waren schon oft fantastisch. Also ich weiß, die ersten Sachen, die ich gesehen habe, war irgendwie Jim Ross und noch irgendwer.
Mhm.
Da habe ich gedacht, oh, das war ja gar nicht mal so gut. Jim Ross hat da, glaube ich, schon die Wrestler durcheinander gebracht oder irgendwas war da. Und dann eben Kevin Kelly, das war schon echt cool. Und hier
Don Callis.
Don Callis, da hat sie mir der Name nicht mehr eingefallen, genau.
Dann eine Zeit lang Rocky Romero.
Mhm. Die waren also auch zu dritt gut dann, fand ich.
Ja, die haben echt ein gutes Team immer wieder gehabt, ja. Und ich meine, jetzt in der Gegenwart, wenn wir hier über Chris Charlton sprechen, der das mittlerweile als Voice of New Japan echt gut macht, ja.
Ja.
Das ist ein Top-Produkt mittlerweile.
Chris Charlton ist auch ein Gewinn gewesen, damals dann auch zu dritt, einfach halt für die Live-Übersetzung alleine schon, aber auch für so einen historischen Kontext, für so einen Einsteiger wie mich zum Beispiel, ne, als er dazugekommen ist, der dann irgendwie so Geschichten auch in Kontext setzen konnte und so weiter. Und mit Kelly, der das dann halt auch wie ein Sportkommentator gemacht hat, eben auch mit den Stats von Chris Samsa und so. Das war halt einfach passend und echt cool. Am Anfang, aber um da vielleicht den Bogen wieder hinzuziehen, am Anfang 2017 oder so, muss das ja gewesen sein, 16 oder 17. 17 war es, ja, war es für mich tatsächlich der Mensch, der halt nicht so typisch war, den ich am Anfang am coolsten fand, und das war Evil, ja. Das ist heute sehr gut gealtert.
Das ist schlecht.
Ja, ich kann mich noch erinnern, weil der eben halt, ja, von der Präsentation her und alles noch am ehesten wie so ein Ami war vielleicht deshalb, weiß ich nicht, aber irgendwie hat mir das gefallen, dieses Undertaker Light vielleicht. Und ja, das ging dann aber auch schnell auf dann das ganze Los Ingenables de Japón über, muss man sagen.
Ja, also was mich halt dann auch sofort fasziniert hat, war dann diese ganze Strong-Style-Szene, ja, also alles rum um Ishii, Makabe, Goto, Shibata, ja, die ganzen Gesellen.
Ja, Shibata habe ich ja leider dann nicht mehr erlebt, sozusagen. Um das mal so zu sagen, glaube ich. Also
einfach AEW schauen.
Ja, genau. Da kommen wir, das ist eigentlich ein gutes Stichpunkt eigentlich. Warum denn jetzt eigentlich New Japan und eben nicht AEW oder setze eine andere amerikanische Promotion ein? Ich denke mal, vieles davon haben wir jetzt schon durchscheinen lassen, also zumindest was mich betrifft, aber du eigentlich ja auch. Aber um das vielleicht nochmal auf ein paar Punkte zu bringen. Für mich ist es schon die Präsentation und die Art auch der Stories, also beides, wie sie präsentiert werden und der Art. Das ist nicht immer anders, aber meistens doch anders. Ja. Um das zu verdeutlichen, was ich meine, habe ich halt so ein Extrembeispiel rausgesucht. Ja, jetzt bitte niemand sich auf die Füße getreten fühlen oder so. Aber so ein Extrembeispiel ist natürlich die Katie Vick-Story in der WWE. Oder F hieß sie, das war damals schon E oder F, weiß ich nicht mehr genau. Aber eben halt die Geschichte, in der es darum ging, dass Kane eine Frau umgebracht hat und sich dann auch an der Leiche vergangen hat, quasi. Es war so eine ganz obskure Geschichte, die wir jetzt hier nicht nochmal komplett aufrollen müssen, aber wo ich mir damals schon gedacht habe, als Teenager, glaube ich, müsste ich da noch gewesen sein, das ist ja gar nicht mal so gut.
Mhm.
Das ist schon das ziemlich...
War tatsächlich eher so semi.
Ziemlich Mitte, ja. Und die Stories bei New Japan oder auch bei vielen anderen japanischen Promotions sind, waren dann doch eher sozusagen sportlicher oft, ne? Also zum Beispiel, wie kann Omega gegen Okada gewinnen? Die beiden haben so eine Match-Serie gegeneinander. Wird er es wieder schaffen? Was für Moves braucht er? Also quasi so eine Art ähnlichem zu einem anderen Sport wie Fußball oder so, wo halt so Rivalitäten sozusagen aufgebaut werden, wie zum Beispiel Bayern Dortmund, wo eben aus dem Sport heraus selbst eine Geschichte gebaut wird und nicht so sehr von der Privatseite her, sondern mehr aus dem Sport heraus. Es gibt natürlich Ausnahmen, das ist mir schon bewusst, aber im Grunde ist es das für mich. Also quasi, das kann dann auch mehr kleinteiliger werden, ne? So, wie kann, ich kann mich immer erinnern, dass man beim G1 auch Tanahashi gegen Zack Sabre, ne? Wie kann er gewinnen? Er hat ihn jetzt, ich glaube, zweimal ertappen lassen und so. Das kann dann halt auch um Moves gehen, wieder mit Statistiken untermauert und so weiter. Klar, wie gesagt, gibt es auch mehr andere Stories und so weiter, aber es ist dann trotzdem eher immer so mit einem sportlicheren Fokus, um das mal so zu sagen, als wie jetzt um eine Privatperson oder um eine Liebschaft oder so irgendwas, ne? Das höchste der Gefühle sind mal Freundschaften oder Allianzen halt, ne? Mhm. Aber schon halt nicht zu sehr, also nicht jetzt im Sinne von, ich spann dir deine Freundin aus oder wie viele falsche Eheschließungen gab es in der WWE, keine Ahnung. Also meistens ist es eher sportlicher.
Also jetzt, wo du sagst, so ein Hochzeitssegment bei New Japan wäre doch auch mal schön.
Ja, und wer hat er denn wen?
Also, es ist definitiv Taguchi mit dabei und dann schauen wir mal.
Ja, also ein anderer Punkt, den ich noch habe, ist auch die Zeit, muss ich ganz klar sagen. Also, wenn ich WWE so ins Herz schließen würde, ne, und auf Stand bleiben wollen würde, holy moly, müsste man viel in der Woche gucken. Also, das ist ja allein vom Output schon mindestens 3 Stunden Raw, 2 Stunden SmackDown, oder? Und dann kommt noch NXT dazu. Dann kommt noch
NXT dazu.
Boah, ey. Und dann noch Pay-Per-Views oder halt, heißt ja nicht mehr so, wie heißt's?
Premium Live-Event. Und dann eventuell noch das Zeug, was auf YouTube noch zusätzlich online stellen.
Ja. Also da drauf.
Da macht's dir New Japan natürlich ein bisschen einfacher. Und was mich damals eben total geflasht hat, ist eben dieser Fokus auf den sportlichen Aspekt, auf diese sportliche Präsentation. Ja, es wird in Sportzeitschriften in Japan über Geschehnisse bei New Japan berichtet. Das hat ein ganz anderes gesellschaftliches Standing als jetzt das Wrestling, wie ich es vorher kannte. Ja, und weil du gerade den G1 erwähnt hast, war jetzt sofort meine erste Synapse, die du getriggert hast, Toru Yano.
Ja.
Den wir jetzt so oft im G1 dabei hatten. Ja, und wir haben genau gewusst, also Toru Yano, dem seine Matches werden wahrscheinlich nicht lang gehen. Wie macht es denn heute? Rollt er einfach nur schnell ein? Fesselt er den anderen irgendwie draußen fest? Oder verliert er? Backfire der ganze Scheiß? Ja, sowas waren ja teilweise unsere Gedankengänge, die wir da hatten beim Angucken.
Ja.
Ja. Und was mich eben auch total fasziniert hat, ist, dass mit diesem Fokus auf den sportlichen Aspekt Wrestling-Moves, die ich bis dato kannte und mit denen ich vertraut war, komplett anders in einem japanischen Ring gesellt werden als im amerikanischen Ring.
Mhm.
Beispiel, ich habe in meinem Leben hunderte von Dragon Screw Moves gesehen im WWE-Ring. Und ja, ist halt ein Übergangsmove, dachte ich mir. Ja, wenn du irgendwie eine andere Position dich bringen willst. Und dann sehe ich meinen ersten Dragon Screw von Hiroshi Tanahashi im japanischen Ring und der Gegner brüllt vor Schmerzen und hält sich sein Bein und kann nicht mehr stehen. Und in dem Moment wird mir erst bewusst, was der Sinn von diesem Move ist. Ja. Und spätestens, und das ist was ich im WTR auch schon 100, 200 Mal erzählt habe, spätestens als Minoru Suzuki Intercontinental Champion geworden ist, indem er Hiroshi Tanahashi den Titel abgefoltert hat, ja, mit Beinbearbeitung, mit Dragon Screws, mit Angriffen aufs Bein, dass der Richter einfach das Match abbricht, da denke ich mir, das ist komplett glaubhaft. Und genau so mag ich mein Wrestling. Glaubhaft. Ja, ich kann mich durchaus auf Comedy-Gedönse einlassen. Ich kann an einem Toru Yano-Match Spaß haben. Auch das ist dokumentiert. Ja, ich finde es sinnvoller, wenn du so einen Eckpolster-Spot abziehen logisch einbaust, als wenn du eine fünffache Schraube vom Dach der Halle springst. Aber generell habe ich mein Wrestling gerne glaubhaft. Und das hat mir New Japan damals gezeigt.
Und wie glaubhaft, ja,
und authentisch, genau. Gerade dann im Main Events es sein kann. Ich meine, wir haben halt da auch irgendwo so diese glückliche Fügung gehabt, dass wir just dann zu New Japan gekommen sind, als die aus ihren Dark Ages rauskamen. Ja. Ja. Just dann, als Katsuchika Okada und Hiroshi Tanahashi die vielleicht wichtigste Wrestling-Fehde für die Neuzeit beginnen sollten, die dann nur kurz unterbrochen worden ist für die vielleicht zweitwichtigste Wrestling-Fehde der Neuzeit mit Okada gegen Omega.
Ja, und ein Türöffner. Also bei mir war das auch AJ Styles, der da zu der Zeit mein Lieblingswrestler war. So. Und da kommst du halt auch einfach hin, ne? Also da war Ring of Honor auch super beliebt, ne? Ich war nicht der Einzige, der dann da so rüber geschippert hat und rüber geschaut hat, ne? Und das war schon für New Japan hart erarbeitet, aber auch eine Fügung halt irgendwie, ne? Da sind die Sachen zusammengekommen, so.
Ja. Und dann denke ich, ist es bei mir ähnlich wie bei dir. Ich war zu WWF-Zeiten auch schon ein Stable-Freund. Ja, du hast ja vorhin gesagt, bist über die NWO und übers Wolfpack gut unterhalten worden. Ja, ich war halt dann eben so ein DX-Guy zum Beispiel. Vorher dann aus der Historie, aus die Horsemen und so und Zeugs. Ja, und ich bin auch immer noch überzeugt, dass das Evolution eins der besten Stables und der logischsten Stables ever ist. Ja, aber dann guckst du da in dieses New Japan Programm rein und da ist ja quasi jeder in einem Stable.
Oh ja.
Ja, und das ist dann auch einfach was mich nochmal zusätzlich angesprochen hat.
Ich mag das auch immer noch. Also klar, man kann über manche Dinge streiten, aber dass grundsätzlich jeder Teil in der Faction ist, so, weil ich meine, selbst wenn du in keiner Faction bist, bist du halt in der Main Unit oder in Hontai und das ist ja quasi auch eine Faction dann im Grunde. Dass du halt nicht alleine dastehst, diesen Gedanken mag ich ganz gerne. Und finde ich, widerspricht sich in diesem Fall auch nicht mit der sportlicheren Ausrichtung sozusagen, sondern ich finde, es fügt dem was hinzu. Und das war auch was mich sofort gehuckt und gecatcht hat. Also ich mochte schon immer Factions, so wie du, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das ist halt echt gut gewesen und finde ich auch immer noch gut. Zusätzlich vielleicht noch auch neben der Internationalisierung, die du auch schon eben halt erwähnt hast, die halt auch vieles einfacher gemacht hat, auch New Japan World zum Beispiel und so, ne? Das ist halt einfacher, auch heute noch einfacher als wie der Streaming-Service von AGPW, ne? Also so, da findet man sich einfacher zurecht, wenn es einfach nativ schon Englisch ist und nicht mit Google Translate übersetzt werden muss. Und dann eben halt manchmal die Seiten auch komplett komisch aussehen. Aber was mich halt auch angesprochen hat, ist so ein Ort, und ich habe das hier System der Ehre genannt, ne? Ich weiß nicht, ob das auch, hat wahrscheinlich einen kleinen kulturellen Einschlag, weil Japaner da irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen anders ticken meistens, aber die Wrestler hier, die wollen halt auch gewinnen und wollen sich auch messen. Also die wollen in der Regel sozusagen dem Kampf eben führen und auch sich nicht wegdrücken. Klar gibt's Heels und auch Factions wie House of Torture, die das schon machen, aber die allermeisten dann eben nicht. Und die allermeisten wollen dann eben halt auch ein Fighting Champion oder so sein, ne? Eben halt ehrenvoll sein, ein bisschen. Selbst Heels oder Tweener haben das. Also Minoru Suzuki, der ja auch viel Heel war, sag ich mal, der war so drauf, ne? Der wollte den anderen halt besiegen und nicht unbedingt durch irgendwie Cheaten oder sonst irgendwas, kein Eddie Guerrero, sondern eben halt ihn niederringen mit seiner Madness, ihn kaputt schlagen. Mhm. Er wollte derjenige sein, der den anderen quasi eben in Anführungsstrichen zerstört. Aber eben gleichzeitig, weil es dann doch ehrenvoll auch ein Stück weit ist, konnte er auch dennoch jemanden, nicht immer, aber gab es auch die Hand geben danach, ne? Wenn er verloren hat. Mhm. Wenn Minoru Suzuki eingesehen hat, ja, ich verliere, dann hat er ihm die Hand gegeben. Also so auch so ein bisschen dieses Ring of Honor System, was ich halt vorher nur von Ring of Honor kannte, wo es aber halt, als ich Ring of Honor geguckt habe, auch schon mehr so ausgelutscht war. Oder ich weiß gar nicht, da haben sie schon gar nicht mehr gemacht, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
Wenn wir es genau nehmen, ja, ist es ja schon beim Main Event in der allerersten Ring of Honor schon nicht gemacht worden.
Ja, ich weiß, aber.
Ja. Ja. Schönen Gruß an Chris Daniels.
und das finde ich halt bis heute auch noch cool, weil es bis heute auch noch Bestand hat. Es ist im Moment ein bisschen aufgeweichter, aber trotzdem. Das ist auf jeden Fall, sind es die Sachen, warum ich New Japan einer amerikanischen Promotion bevorzuge, warum ich New Japan mag. Aber Sven, warum dann nicht irgendwie All Japan, Noah oder DDT oder irgendwelche anderen japanischen Sachen?
Also ganz ehrlich, weil mir der Einstieg wahrscheinlich zu schwer fallen würde, weil ich dann vermutlich genauso da sitzen würde wie bei Wrestle Kingdom 8 mit Super Strong Machine und so und immer so, ich kenne keinen, ich check nix.
Ja.
Ja. Ich habe grundsätzlich in den letzten Jahren immer mal wieder bei Noah sporadisch reingeguckt.
Mhm.
Warum? Weil ich da noch am ehesten ein paar Namen gefunden habe, die ich kannte, an denen ich mich dann eben festgehalten habe sozusagen und über die dann eben versucht habe, ins Produkt reinzukommen.
Es gibt auch sowas Ähnliches wie englischen Kommentar, auch wenn die für, sage ich mal, Nicht-Briten, finde ich, schwer zu verstehen sind an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht ging es nur mir so. Also der eine hat einen harten schottischen Akzent, glaube ich, oder irischen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Mhm.
Ja, aber kann ich nachvollziehen. Also Noah habe ich ein bisschen heißt jetzt vereinzelte Shows mal geguckt. Ich habe mir aber Wrestle Universe geholt, eigentlich wegen Noah mal, also vor, ist jetzt aber auch schon wieder 2 Jahre, glaube ich, her. Und da gab es schon auch coole Sachen, ne? Aber irgendwie bin ich auch nicht richtig warm geworden und man hätte sich reinarbeiten müssen. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich mal so ein paar Monate All Japan. Ich glaube, das würde mir gefallen. Das ist aber noch schwieriger reinzukommen für mich, weil da ist alles auf Japanisch. Klar, es gibt heutzutage Reddits und alles. Ich habe mich da auch in den Stories reingelesen. Die Matches selber fand ich gut. Würden, glaube ich, auch zu dem passen, was ich mag und so als Komplementärprodukt zu New Japan. Lustigerweise habe ich bei dem Jahr, ich glaube, ich hatte ein ganzes Jahr, Wrestle Universe, habe ich nicht Noah geguckt am meisten, sondern am meisten DDT.
Nun, ich sag mal so, DDT habe ich vereinzelte Shows gesehen. Also gerade die dann halt etwas skurriler sind, ja.
Ja.
Wenn es dann darum geht, eine Show im leeren Tokyo Dome zu machen mit einem Match.
Ja, ja.
Ja, also das ist immer noch eins meiner absoluten Highlights, ja, Sanjiro Takagi gegen Minoru Suzuki im leeren Tokyo Dome, ja, in einem Baseballstadion, in dem theoretisch 60.000 Leute reinpassen, wresteln die beiden ein Empty Arena Match. Ja, und das ist halt natürlich dann der DDT übliche Wahnsinn, der da drüben passieren kann, ja, oder jetzt vor ein paar Monaten, als wir in einem Zug im Bullet Train gewrestelt haben.
Ja, ja, genau.
Wo es das schöne Bild gibt, ja, wo Suzuki eine Knarre zieht und dann steht da als Untertitel Suzuki-Gun mit der Suzuki-Gun.
Ja. Ja, ja. Ja, wäre auch nur was, glaube ich, für mich als Zweitprodukt, wenn ich mehr Zeit investieren wollen würde, eben halt um für solche witzigen Sachen, sage ich mal. Ne, da sind die schon ganz gut aufgestellt, aber weiß ich nicht, habe ich dann jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt. Ist im Grunde bei mir auch so, also Noah ist, weiß ich nicht, sehe ich jetzt im Moment nicht so. Es sind noch sehr viele alte Leute gewesen oder immer noch. Gibt ein paar coole, ne? Ich schaue dich an, Go, aber meine Güte, oder Go.
Ist aber halt tatsächlich auch so, wie du sagst, es ist, gab ja eine ganze Zeit lang diesen Gag, ja, wenn du 50 bist, kannst du immer noch ein Main Event sein bei Noah.
Ja.
Leider hat sich da nicht so viel geändert, aber naja, wie gesagt, unser Fokus ist auf New Japan. Ja, wenn jetzt bei Wrestle Kingdom oder eben bei anderen Shows mal wieder so Stardom-Wrestlerinnen auftreten, dann sehe ich die natürlich dann auch gerne. Aber ins Stardom-Produkt habe ich mich auch noch nicht wirklich reingefunden.
Nee.
Auch wenn es hervorragende Wrestlerinnen sind.
Ja, das kann durchaus sein. Aber weiß ich nicht, habe mich jetzt auch nicht so. Aber muss ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht, das habe ich auch nicht versucht. Also, wie gesagt, ist auch eine Zeitsache dann am Ende. Im Moment bin ich wieder sehr mit New Japan zufrieden. Ich bin gespannt, was heißt zufrieden? Naja, das werden wir dann ja hören. Aber ich bin gespannt und das ist auf jeden Fall mein Nummer 1 Produkt. Das ist auf jeden Fall so. Und wenn ich dann mal noch andere Sachen schauen will, das sehe ich dann bei Lust und Laune. Ist aber zugegebenermaßen meistens dann doch eher einzelne Ausschnitte von, was weiß ich, wenn es doch irgendwie eine amerikanische Geschichte. Ne?
Ja. Und ich meine, wir beide, wir haben uns ja, haben wir vorhin schon gesagt, lange über New Japan schon unterhalten. Ja? Wir haben ja uns auch durch die grandiosen Pandemie-Shows durchgekämpft.
Ja.
Ja. Und wir beide haben halt also auch im Endeffekt diese Phase mitgemacht, wo es New Japan einfach nicht mehr wirklich gut ging, wo das Produkt eintönig geworden ist. Gerade jetzt in der Pandemie haben wir das ja auch häufig kritisiert, dass immer die gleichen Paarungen gefahren worden sind, dass man sich nichts Neues traut, dass du immer die gleichen Leute an der Spitze hast. Und ich denke, das ist jetzt auch im Endeffekt ein guter Startpunkt hier für unser Projekt, weil wenn das Jahr 2024 was war, dann der Start für den Neuaufbau der Liga, wo tatsächlich neue Leute in den Fokus gerückt sind, auch weil New Japan unter Zugzwang war, nachdem so viele Abgänge in den letzten Jahren waren Richtung AEW.
Ja, ich möchte auch nochmal grundsätzlich erwähnen, also was ihr da so erwarten könnt, ist halt einfach schon, dass wir zwei Fans sind, die leidenschaftlich sind auch. Und wir versuchen natürlich auch Kritik zu üben. Na, wir wollen jetzt aber keine Verrisse machen oder so. Also es wird nicht so sein, dass wir nie was Positives finden oder so. Weil ich denke mir immer, wenn ich, keine Ahnung, Sachen anhöre oder Reviews lese von irgendjemandem, der eben eine Review macht und der halt quasi nur negative Sachen findet über einen längeren Zeitraum hinweg, ja, also keine Ahnung, mehrere Shows verreist oder so, dann denke ich mir immer, Junge, dich zwingt doch auch keiner, das anzusehen. Also wir wollen hier schon auch ein bisschen so einen positiven Take finden, ohne dabei jetzt alles nur gut zu finden, ne? Das ist, glaube ich, so die Geschichte, die man von uns dann auch erwarten kann, würde ich sagen.
Ich denke, wir waren immer fair zum Produkt.
Ja.
Ja, und wir haben das Produkt auch kritisiert, wenn es Kritik zu äußern gab. Aber wir haben auch uns immer sehr überschwänglich geäußert, wenn das Produkt auch geil war. Also.
Ja, und auch meistens dann mit so einem Ausweg oder so. Also wir haben jetzt nicht nur draufgehauen, sondern haben halt uns darüber unterhalten, was das ist, warum es so ist und wie wir es vielleicht anders machen könnte.
Also Fantasy Booking noch und nöcher. Ja, immer schön daneben gelegen. Ja, Ghetto weiß es halt dann doch besser.
Ja.
So. Natürlich muss Naito dieses Jahr World Champion werden bei Wrestle Kingdom.
Ja.
Wart mal noch 2 Jahre, lieber LIJ-Fan Christian.
Oh ja, und dann kommt er, dann bekommt er seinen Moment und dann setzt sich am Ende hier Kenta auf ihn drauf.
Ja, genau.
Tja, für nichts und wieder nichts.
Bloß nicht die Leute zu früh glücklich machen.
Ja, was man sonst noch erwarten kann von der Häufigkeit ist, ja, wir haben keine festen Zeitpläne. Was wir wollten, ist so ungefähr einmal alle 2 Monate, glaube ich.
Ja, also zu den großen Shows, Wrestle Kingdom, zum New Japan Cup, auf alle Fälle zum G1 und dazwischen halt bei den beiden wichtigen Dominion zum Beispiel dann noch.
Ja.
Und falls jetzt halt irgendwie ganz akut was passiert, wenn die Hütte brennt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir uns dann halt mal spontan außerplanmäßig zusammenfinden.
Ja, und genau.
Den Frust und die Lust von der Seele quatschen müssen.
Ja, ich kann mir vieles vorstellen. Also das ist jetzt mir ungefähr der Fahrplan, denke ich, würde ich sagen. Das hört sich gut an. Das passt. Ich glaube, das überfordert auch niemanden und das ist auch nicht irgendwie dann. Also wir machen jetzt nicht nur eine Show, der Show wegen, sondern wir haben dann auch Futter, um was zu besprechen. So. Genau, was wir jetzt noch einmal notiert haben, war, ob wir denn eigentlich auch einen Lieblingswrestler haben aus dem aktuellen Roster.
Nö, alle scheiße. Sind alle bei AEW.
Also ich habe welche. Ich habe also zwei aufgeschrieben, ne? Der eine ist wundervoll, riecht sehr gut.
Hat schöne Zähne.
ein tolles Lächeln. Ja? Mhm. Heißt Jota mit Vornamen und Tsuji mit Nachnamen. Also der hat mich halt, das kann man auch gut nachhören im Wrestling Talk Radio irgendwie bekommen, seit der Rückkehr von seiner Exkursion. Ich habe ihn in England auch nicht streng verfolgt, aber mal ein, zwei Matches, da hat er mich nicht so, ich weiß gar nicht so sehr, warum das so war, aber irgendwie fand ich, er hat eine sehr, sehr hohes Charisma, ne? Und eine sehr, sehr gute Ausstrahlung. Ich bin gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Mehr dazu. Und aktuell, wir sind jetzt quasi Ende 2024. Zack Sabre ist auch im Moment ganz weit vorne. Der Junge ist einfach, der hat's verdient, da wo er im Moment steht. Und ich hoffe, er darf den Gürtel auch noch eine ganze Zeit lang spazieren tragen. Ansonsten, ja. Gibt es noch ein paar, die ich gut finde, aber die zwei wollte ich jetzt mal nennen.
Ja, also bei Zack gehe ich komplett mit. Aus den gleichen Gründen und mit der gleichen Motivation, das du auch gerade gesagt hast. Und Leute, an denen ich dann zum Beispiel auch echt Spaß habe, weil sie einen schönen Haut-drauf-Stil drauf haben, sind dann eben solche Leute wie ein Jeff Cobb, wie ein Shingo Takagi oder auch wie ein Henare.
Henare, ja.
Ja, die einfach für mich auch dieses Feuer ausstrahlen. Was ich sehr gerne sehe. Ja, aber ich denke, da gibt es noch so viele mehr, die wir jetzt gar nicht irgendwie auf der Kette haben. Und die werden wir einfach in den nächsten Ausgaben immer wieder beleuchten. Und es wird, denke ich, im Rahmen dieses Projekts immer wieder klar werden, wen wir bevorzugen und wen wir dann eher ins House of Torture stecken.
Ja, naja, ich glaube, da hat man jetzt aber auch einen guten Abriss bekommen, wenn man jetzt uns vorher noch nie im Wrestling Talk Radio gehört hat. Woher wir kommen, so wrestlingtechnisch und was wir gut finden und warum wir New Japan schauen und so weiter. Da kann man sich ein gutes Bild machen und dann auch unsere Reviews besser einordnen, würde ich sagen. Von daher würde ich dazu übergehen wollen, zu sagen, Mission accomplished im Moment, ne?
Absolut. Und ich meine, jetzt haben wir es schon ganz oft erwähnt, namentlich. Dann machen wir es jetzt an der Stelle auch einfach nochmal formal rund, ja. WrestlingTalkRadio.de ist die Adresse, unter der ihr dann eben das WTR finden könnt. Ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen ein Schwesterprojekt von uns hier. Wir machen hier quasi nur New Japan. Die machen aktuell quasi alles außer New Japan. Ja, aber da gibt es eben auch das Archiv mit den New Japan Reviews, die wir beide, Chris und ich, in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn ihr uns bisher noch nicht gehört habt und uns jetzt da irgendwie nochmal hören wollt, was wir früher über bestimmte Shows gequatscht haben, einfach da mal ins Archiv reingehen oder auch die anderen Formate vom WTR ausprobieren. Und Chris, dann gibt's ja noch dieses Appverse, was wir eingangs erwähnt haben. Was ist das denn?
Ja, da sprechen du und ich und auch noch der Stefan über Nerdzeug meistens, also meistens über Retro-Sachen. Wir entstauben dort alte Klassiker, zum Beispiel alte Filme, ne, alte Videospiele, auch Brettspiele, Fernsehsachen. Und wir ranken Dinge, also wir machen Toplisten, Wir tauchen in Universen ein, wir machen dort drüben sehr vieles zweimal monatlich und das kann man sich gerne auch mal geben, wenn man Lust hat, uns über alte Dinge reden zu hören. Hauptsächlich alte Dinge. Ist nicht immer nur alt, aber ist auf jeden Fall immer so im weitesten Sinne im Nerd-Kosmos, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, im weitesten Sinne Sachen, die uns in unserem Leben irgendwie begegnet, / beeinflusst haben.
Yes.
Ja. Und das findet ihr natürlich unter appverse.de.
Yo.
So, Freunde, wir haben richtig Bock drauf, dieses kleine Podcast-Projekt für uns und für euch zu machen. Aber noch mehr Bock hätten wir darauf, das Projekt mit euch zu machen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel an der Stelle. Liked, teilt, kommentiert unsere Episoden, sendet uns euer Feedback. Alle Informationen, die ihr dazu braucht, findet ihr unter triple-s.rocks. Auf alle Fälle schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich bedanke ich mich an der Stelle auch bei dir, Chris, für die Zeit, die du dir hier genommen hast für die Ausgabe. Dir und euch allen da draußen wünsche ich, dass eure Lariats immer krachend sein mögen. Bis zum nächsten Mal. Stay strong, stay in style, stay strong style. Ciao.
Tschüss.